Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst und herzliche Einladung, mitzustaunen über Gottes große Werke. Das ist das große Thema über den Gottesdienst heute, das Staunen über das, was Gott tut in seiner Welt und ganz vor allem in seiner Gemeinde, die er baut. Das beginnt mit dem Wochenspruch aus Epheser 2. Da heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Gäste oder Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Mit Gott unter einem Dach wohnen. Wie großartig. Gott wohnt bei seinen Menschen. Psalm 111 ist ein Gebet, das über Gottes Taten staunt. Sie finden es bei der Nummer 744 im Gesangbuch und wir beten diesen Psalm gemeinsam in ganzen Versen im Wechsel. Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt ewig an seinen Bund. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Er sendet eine Erlösung seinem Volk. Er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und hehr ist sein Name. Wir beten weiter. Herr, unser Gott, du hast uns einen neuen Tag und diese neue Woche anvertraut. Du beschenkst uns mit so viel Gutem, mit Zeit zum Arbeiten und Zeit zum Ausruhen, mit dem Sonntag, mit Gemeinschaft und mit deiner Nähe. Dafür danken wir dir. Wir kommen zu dir mit allem, was wir mitgebracht haben aus dieser Woche, mit unserer Freude und mit unseren Fragen und Ängsten, mit den guten Erfahrungen der Woche und mit den schweren. Erfülle uns mit deinem Wort und deinem Heiligen Geist, dass wir angerührt werden durch dich und neu staunen lernen. Du weißt auch, was uns das Herz heute schwer macht. Bitte lass uns ermuntert und ermahnt, getröstet und gestärkt von hier weggehen. Herr, danke, dass du uns hörst, wenn wir dir in der Stille diese Woche zurückgeben und dir sagen, was uns beschäftigt. Wenn ich dich anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Die Schriftlesung für heute steht im Lukas-Evangelium im 9. Kapitel. Ich lese die Verse 10 bis 17. Die Speisung der 5000. Und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und er zog sich mit ihnen allein in die Stadt zurück, die heißt Bethsaida. Als die Menge das merkte, zog sie ihm nach. Und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedürften. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die 12 zu ihm und sprachen: Lass das Volk gehen, damit sie hingehen in die Dörfer und Höfe ringsum und Herberge und Essen finden, denn wir sind hier in der Wüste. Er aber sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen: Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Es sei denn, dass wir hingehen sollen und für alle diese Leute Essen kaufen. Denn es waren etwa 5000 Mann. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Lasst sie sich sitzen in Gruppen zu je 50. Und sie taten das und ließen alle sich sitzen. Da nahm er die 5 Brote und 2 Fische und sah auf zum Himmel und dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgesammelt, was sie an Brocken übrig ließen, 12 Körbe voll. Jetzt singen wir das angeschlagene Lied Nummer 221, die erste 3 Verse.
Kennen Sie das, dass man bei Freunden sitzt, so in diesen schönen Tagen abends auf der Terrasse und dass dann irgendwer Urlaubsfotos herauskramt und Sie sehen das und denken, da will ich auch hin. Man kommt so ins Gespräch und irgendwer zeigt einem diese Bilder, damals Schweden 2002, war ich noch das erste Mal, als wir nach Korsika gefahren sind. Oder vielleicht eine andere Generation, mein Handy vibriert und irgendwer postet ein Bild von, ich bin gerade da und da. Und ich denke mir, da und da ist es echt nett. Vielleicht fahre ich auch mal dahin. Vielleicht kennen Sie es. Mir geht es häufiger mal so, dass ich so Fotos sehe und mir denke, da ist echt nett. Gefällt mir gut. Wenn es irgendwie geht, wäre ich da auch gern mal. Und ein zweites Gedankenexperiment kann ich Ihnen hinlegen heute. Der Zauber des Anfangs. Neue Sachen gehen los und irgendwie ist dann alles spannend und großartig und man vergisst die Welt drumherum, kriegt so ein bisschen so einen Tunnelblick. Diese eine Sache wird unglaublich wichtig und alles andere wird furchtbar egal. Mir ging es so, als ich die ersten paar Tage nach der Geburt unserer Norina im Krankenhaus mit sein durfte. Wir hatten dann Familienzimmer zu dritt und alles andere war sehr egal. Und mein Leben war absolut voll damit, diesen kleinen Menschen, so anderthalb Handvoll, den ganzen Tag von A nach B zu tragen, ab und zu wickeln und beim Leben zuzugucken. Und wer so einen kleinen Menschen mal aus der Nähe gesehen hat, gerade wenn die frisch rauskommen, die machen ja nicht arg viel. Aber trotzdem war es völlig ausreichend und ich war der erfüllteste Mensch auf Gottes weiter Erde, einfach nur, weil ich dieses kleine Handvoll Leben in der Hand haben durfte. Alles andere war sehr egal. Das Stück aus der Apostelgeschichte, was wir heute angucken, hat was von beidem. Hat was von, wir blättern im Fotoalbum Gottes und gucken uns an, was er damals so gemacht hat. Und es hat was von diesem ganz, ganz fokussierten Moment, wo ganz viel anderes völlig egal wird. Vielleicht so ähnlich wie damals, als ich unsere Norina die ersten paar Tage im Arm halten durfte. Ich lese aus Apostelgeschichte 2, da ab Vers 41. Petrus hat kurz davor lang von Jesus gepredigt und das, was wir jetzt hören, passiert direkt im Anschluss. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber eine Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich habe es gerade eben schon gesagt, ich werde den Eindruck nicht ganz los, dass wir mit diesem Text im Fotoalbum Gottes blättern und auf diesem Album steht die Anfänge meiner Gemeinde auf Erden. Und das erste Bild ist dann wohl Petrus, wie er da steht und von Jesus erzählt. Ein einfacher Mann, der zu begeistert von allem war, was er erlebt hat mit Jesus, zu begeistert, um davon zu schweigen. Und die sehen da stehen, wie er sagt, Leute, hört her, Jesus war tot, aber er lebt. Er ist wirklich Gottes Sohn. In ihm begegnet uns Gott. Wir haben Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Wahnsinn. Das nächste Foto mag für manche von uns vielleicht fast ein bisschen zu exotisch sein, aber so ist ja manchmal bei Bildern von fremden Ländern und beim Urlaub. Dinge müssen gar nicht immer so sein, wie ich es schon immer für richtig halte. Wir gucken es uns deshalb und gespannt an. Da sind Menschen angerührt und wollen zum ersten Mal zu Jesus gehören. Da war was, was sie vorher nicht kannten und jetzt wird es ihnen wichtig und sie sagen, ja, ich will zu Jesus gehören und sie lassen sich taufen. Nicht nur 2 oder 5, nein, 3000 an einem Tag. Ich sehe die Apostel da im Wasser stehen und Mensch um Mensch taufen, der sagt, ja, ich will zu Jesus gehören. Das fasziniert mich, das begeistert mich, nicht nur wegen der Größe der Zahlen, aber auch deshalb. Wenn wir die Apostelgeschichte ernst nehmen und das ernst nehmen, was wir von Jerusalem in dieser Zeit damals wissen, dann hat die Stadt nicht mehr als knappe 30.000 Einwohner, Freudenstadt und ein bisschen mehr. An diesem Tag kommt einer von 10 Menschen in Jerusalem zum Glauben und lässt sich taufen. Aber das eigentliche Wunder, glaube ich, ist nicht die Größe der Zahlen. Das eigentliche Wunder ist, da passiert was mit Menschen. Leben werden anders, Menschen werden angerührt. Und so wie es bei manchen Urlaubsfotos gar nicht immer klar auszumachen ist, was jetzt genau den Unterschied macht, warum da irgendwas so besonders ist oder war, so ist es auch da. So ganz benennen, glaube ich, kann man es nicht, aber wir merken, irgendwas Großartiges geht da los. Die ganze Apostelgeschichte sagt, bei dem, was diese Leute getan haben, da wirkt Gott. Ich lese nochmal, an diesem Tag wurden 3000 Menschen hinzugefügt. Wurden hinzugefügt? Man fragt sich, wer fügt denn da überhaupt irgendwas hinzu? Also wer tut denn da was? Die Griechen damals, Lukas das aufschreibt, war Grieche, haben eine vornehme Art zu sagen, Gott tut etwas, nämlich mit diesem Passiv. Es wurden hinzugefügt, heißt auf Deutsch, heißt im Klartext, Gott hat hinzugefügt. Gott tut alles, was hier passiert. Gott selber stellt diese Leute in seine Gemeinde. Auch da bleibe ich hängen. Wir machen uns viel und zu Recht Gedanken über Konzepte, über Gottesdienstzeiten. Wir installieren neue Boxen und neue Technik. Hier lese ich, Gott baut seine Gemeinde. Unglaublich entlastend, das zu hören. Gerade wenn ich mich hier umschaue und viele Menschen sehe, denen Gemeinde wichtig ist und die viel drüber nachdenken und die arg drum ringen und unter hohem Einsatz hier versuchen, Gemeinde zu bauen und es tun. Gott baut Gemeinde. Wenn wir weiter blättern in diesem Fotoalbum Gottes, dann ist Vers 42 wohl so eine große Doppelseite mit 4 Themen, die den Herzschlag der Gemeinde ausgemacht haben. Bei ihren Urlaubsfotos wäre das wohl sowas wie Landschaft, Ferienwohnung, Strand und Essen. Also so die wichtigen Sachen, das worauf es ankommt, auf einer großen Doppelseite. Hier ist es die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen, also das Abendmahl und das Gebet. Diese ersten Christen waren Leute, die einen langen Atem hatten, wenn es darum ging, was die Apostel von Jesus erzählt und gelehrt haben. An anderer Stelle heißt es mal, das war der Grund, auf dem die ganze Gemeinde ruht, das Fundament, würden wir heute sagen. Ich sehe da Thomas stehen, diesen so furchtbar ehrlichen Mann mit der wechselhaften Geschichte mit Jesus. Und er erzählt eine Handvoll Leute in irgendeinem kleinen Haus irgendwo in Jerusalem, wisst ihr, so ganz glauben konnte ich das eigentlich nie mit der Auferstehung. Ich war eigentlich immer einer, der hatte Fragen. Der hat die auch gestellt, der wusste manchmal nicht weiter. Und auch nachdem die anderen schon lange gesagt haben, Jesus lebt, er ist auferstanden, habe ich es doch nie so richtig glauben können. So sagt Thomas. Und ich sehe die Tränen in seinen Augen, wenn er sagt, wisst ihr, Jesus hat es gesehen. Und an diesem Tag, wo wir beieinander waren, da stand Jesus auf einmal da und sagt, Thomas, komm her, gib mir deine Hand und schau dir meine Hände an. Da siehst du die Spuren der Kreuzigung, der Nägel. Schau es dir an und glaub mir. Und Thomas sagt, ich konnte so recht nie glauben, aber das hat Jesus nicht daran gehindert, mir zu begegnen. Und dass ich ihm glauben konnte, das hat er irgendwie möglich gemacht, gegen alle Widerstände und gegen meinen Unglauben. Und seitdem erzähle ich davon, weil es mein Leben so sehr verändert hat. Dass gegen alle Zweifel Gott mir nahe kommt und in mir diesen Glauben wirkt. Die Leute hatten einen langen Atem, den Aposteln zuzuhören, als die von Jesus geredet haben. Und vielleicht in Klammern, was wir hier in diesem Neuen Testament haben, ist nichts anderes als buchgewordene Lehre der Apostel. Und wo uns Gemeinde interessiert, sind wir da gut aufgehoben. Auf dem nächsten Bild sehe ich eine Gruppe von Leuten beieinander stehen. Große und kleine, junge und alte. Und mich begeistert, dass wir in der Apostelgeschichte lesen, diese Leute waren nicht nur zufällig am gleichen Ort. Man hat sich halt irgendwo hin verirrt und ein paar andere waren auch noch da. Sondern sie stehen wirklich zusammen. Ein Herz und eine Seele, heißt an anderer Stelle mal. Die Frage, wie geht es dir, scheint eine echte Frage zu sein. Und das Wunder geschieht, dass Leute auf diese ehrliche Frage ehrliche Antworten geben. Und dass, ohne dass man Angst haben muss, hinterher nicht mehr dazu zu gehören. Nur weil ich gerade eben ehrlich war. Da wird gemeinsam gelacht und geweint. Und ich meine fast, als ob in einer Ecke des Bildes eine Frau traurig sitzt, der man das Leben und die vergangenen Jahre, die Lasten, die sie tragen musste, ansieht. Und es freut mich zu sehen, dass Menschen nicht alleine waren damals. Und das wünsche ich mir für Gemeinde heute, dass Menschen nicht alleine sind. Dass da jemand nebendran sitzt, der vielleicht gar nichts sagt, aber doch da ist. Einer, der weiß um das Schwere im Leben der anderen und trotzdem da geblieben ist und das aushält. Ich glaube, wo Gottes Geist Gemeinde baut, können Menschen tief und engagiert im Gespräch vertieft sein. Und ein paar andere stehen drumherum und man schenkt sich nichts im Gespräch, man hat unterschiedliche Meinungen, aber doch merkt man, es ist ein Geist, der uns verbindet. Da wird leidenschaftlich diskutiert, aber man merkt, egal wie das Gespräch ausgeht, die beiden werden sich auch danach noch begegnen und schätzen, weil es der gleiche Herr ist, Jesus. Eine Kirche und ein Herr. Und wo das gilt, ich glaube, da können wir auch leidenschaftlich und mit unterschiedlichen Meinungen im Gespräch sein. Ein Herr, das gilt und das ist wichtig. Und da keine Kompromisse. Andere Leute, glaube ich, in dieser Gemeinde stehen beieinander mit einem Happen Essen in der Hand und jeder hat halt das mitgebracht, was er gefunden hat bei sich zu Hause. Und damit bestreiten sie ihr Abendessen. Mal wird es mehr gewesen sein, mal weniger. Aber was sie gefunden haben, das haben sie mitgebracht, in dem Wissen, dass morgen ein anderer was mitbringt, wenn der eigene Vorratsschrank leer war. Diese Leute in der Gemeinde haben zusammengehört, man war miteinander und füreinander unterwegs und sie haben geteilt. Interessant finde ich, das ist kein Auftrag, kein jetzt teilt endlich, jetzt hört endlich auf, so knickig zu sein. Gottes Nähe, Gottes Geist kriegen es spannenderweise hin, dass das passiert. Ganz ohne Aufforderung. Drittes Bild. Brot und Wein gehen durch die Reihen. Das haben sie viel gemacht, diese ersten Christen damals Abendmahl gefeiert. Und mancher, der es damals kennengelernt hat oder der es hier bei uns heute kennengelernt hat, fragt sich vielleicht, wo ist uns das hingekommen? Wo haben wir diesen Schatz verloren? Dass wir zusammenkommen und voreinander und vor Gott ehrlich werden und um Vergebung bitten. Und wenn ich mir das so überlege, habe ich den Eindruck, dass dieses Stückchen Brot, dieser Schluck Wein wirklich einen Unterschied macht für die Leute damals, weil denn dort Gott begegnet ist. Ich muss, wenn es ums Abendmahl geht, immer um einen Studienkollegen, über einen Studienkollegen von mir nachdenken. Großer Mann, Bär. Auch Bär kurz vorm Winterschlaf, der Statur nach. engagierter Kerl, relativ laut, hat laut gelacht und war insgesamt kein arg leiser Zeitgenosse. In vielem war er unglaublich unterschiedlich. Wir haben uns probiert gut zu verstehen, wir hatten es nicht immer leicht miteinander. Ich habe mich arg an ihm gerieben, aber niemanden habe ich so Abendmahl feiern sehen wie diesen Mann. Wenn dieser starke und laute Kerl die alten Einsetzungsworte gehört hat, wurde es ganz ruhig. Und ich hatte den Eindruck, die Welt steht still. Brot und Wein, so schlicht es war alles, was er gebraucht hat zum Leben. Und ich glaube auch zum Sterben. Ruhe und Dankbarkeit waren greifbar. Und ich habe mir manchmal gewünscht, ein Stück davon einzupacken und mitzunehmen. Von diesem Moment, wo dieser große, bärige Kerl so ruhig wird und nichts braucht, außer die Zusage, Gott ist bei dir. Dir ist vergeben und du schmeckst es, du spürst es in Brot und Wein. Manches Mal habe ich mir gewünscht, ein Stück davon einzupacken, davon, dass er sich so sehr darüber gefreut hat, dass alles erledigt ist, was zwischen Gott und ihm stehen könnte. Alles erledigt, weil er für Jesus am Kreuz gestorben ist. Und manchmal hat er nach einem Gottesdienst, der ihm irgendwie nicht gepasst hat, und es kam häufiger mal vor, dass mir irgendwas nicht passt hat im Gottesdienst, gesagt, ganz egal, es gab für mich heute Leib Christi und Blut Christi und mehr brauche ich nicht. Auch davon mag ich mir eine Scheibe abschneiden, mehr hat er nicht gebraucht. Und ein viertes Bild ist auf dieser großen Doppelseite im Fotoalbum Gottes. Ein Bild von einem weiteren Herzschlag der Gemeinde, da wird gebetet. Da stehen Menschen mit gesenktem Blick und gefalteten Händen und andere haben sich hingesetzt, weil es zu schwer war, weil sie zu schwach sind, um zu stehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder die andere die Hand an die Schulter von einem anderen gelegt hat und Menschen füreinander beten und dass Menschen ihre Geschwister im Namen Gottes segnen. Die traurige Frau aus dem zweiten Bild ist einfach nur da, sitzt da ganz schweigsam, aber Gott ist eben auch da und hört ihre stumme Klage. Und einige andere, die klagen Gott ihr Leid auch, dass der Frau, damit sie nicht so alleine ist, und ihr eigenes. Das hat von Anfang an dazugehört bei den Jesus-Leuten. Ebenso wie der Dank, auch die Klage. Manche von den Betenden damals, glaube ich, blicken erwartungsvoll zum Himmel, ganz gewiss. Ihr Konfis erinnert euch vielleicht an das Bild von dieser jungen, bittenden Frau, die so lächelnd zum Himmel guckt. Was muss passieren, dass Menschen so erwartungsvoll zum Himmel gucken? Sagen, ja, Gott, ich glaube wirklich, dass du mir helfen kannst und ich glaube, dass du es tust. Ich sehe Leidenschaft und Hoffnung, wo Menschen so beten, aber ich glaube, sie haben noch was weiteres gelernt, die Menschen damals und ich hoffe auch wir heute, nämlich zu sagen, dein Wille geschehe, so wie Jesus damals schon gebetet hat. Ich glaube, wer sich im Gebet vor Gott beugt, der kann vor Menschen aufrecht stehen. So hat es mal jemand gesagt. Wer sich im Gebet vor Gott beugt, der kann vor Menschen aufrecht stehen, weil er weiß, alles, was ich brauche, alles, was wichtig ist, kann mir niemand, kann mir kein anderer Mensch nehmen. Und was für ein Schatz, Gott so zu kennen, was für ein Schatz, dass Gott kommt und bei uns wohnen will, um uns das wieder und wieder zu sagen, bis wir es glauben. Was dann folgt in den Versen drauf, ist sowas wie die Folge dieses Herzschlags der Gemeinde aus Lehre der Apostel, aus Gemeinschaft, aus Brotbrechen und aus Gebet. Da heißt es, es kam eine Furcht über alle Seelen, viele Wunder geschahen und alle, die gläubig waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie haben verkauft, was sie hatten, wo es nötig war. Und sie waren täglich beieinander im Tempel, haben hier und da in den Häusern gemeinsam gegessen und das voller Freude und mit aufrechtem Herzen. Gott wurde gelobt und die Leute drumherum haben es gesehen und fanden es gut und beeindruckend und viele wollten dazugehören. Und so tat Gott täglich welche dazu. Mir ist wichtig zu sagen, und ich kann es nicht genug betonen, das ist keine Predigt für die To-Do-Liste. Jetzt bitte nicht irgendwie den Zettel rausholen und sagen, okay, mehr beten und mehr Gemeinschaft und mehr Abendmahl feiern. Ich meine es sehr ernst mit dem Staunen. Ich sehe diesen Bericht, ich sehe diese Menschen das machen und ich sehe Gottes Hand da drin am Werk. Und vielleicht ist es wie mit den Urlaubsfotos, dass ich mir denke, boah, da will ich auch mal hinfahren. Ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, ich fühle mich furchtbar verpflichtet, an einen schönen Ort in Urlaub zu fahren. Es ist mir einfach beeindruckend und schön und ich komme ins Staunen und ich denke mir, Korsika muss toll sein, ich fahre da auch mal hin. So wünsche ich mir, dass wir es hören können. Weil es für die Leute unglaublich beeindruckend und großartig gewesen sein muss und ansteckend. Vielleicht so ein bisschen wie Fußball-WM vor 2 Jahren. Wir wissen ja, es gibt auch andere Halbfinalspiele als das vergangene. Wenn wir uns das Brasilien-Spiel angucken, das hat ja keiner so richtig glauben können, was da passiert. Ich bin in der Halbzeitpause nah dran gewesen, aus der Kneipe, in der ich saß, rauszugehen, um zu gucken, ob es in der Nachbarkneipe auch schon so steht, wie es bei uns steht, weil ich es kaum glauben konnte. Begeisterung für irgendwas, was keiner gedacht hätte. Da war es nicht arg schwer, fußballbegeistert zu sein. Manchmal passiert es einfach. Das wünsche ich uns, dass es einfach passiert. Faszinierend. Ich war damals in Mecklenburg auf der Seenplatte zum Kanufahren im Urlaub. Sie merken, langsam wird es Urlaubszeit auch in meinem Kopf. Das ist ziemlich weit draußen da, MacPom, ne? Weit abgelegen. Aber trotzdem, selbst im letzten Winkel und Eck der Republik, war diese Begeisterung spürbar. Juhu, Fußball kann wieder Spaß machen. Ich glaube, so ist es da auch in Apostelgeschichte 2. Gottes Reich begeistert Menschen. Wäre ich damals beim Brasilienspiel vor 2 Jahren nicht dabei gewesen, ich hätte mir gewünscht, dabei zu sein. Ich glaube, so war es damals in Jerusalem auch. Ich sollte sagen, gut hier dabei zu sein. Und dann beeindruckend, dass diesen Leuten ganz viel, was uns furchtbar wichtig ist, völlig egal ist auf einmal. Also so Sachen wie Gebäude und deren Verwaltung ist eine Frage, müssen wir klären hier, weiß ich auch, hat aber dort in keinster Weise Priorität. Sie treffen sich im Tempel, der gehört wem anders, da trifft man sich halt. Und jeder hat irgendwo gewohnt und da haben sie die Christen dann auch getroffen, in Wohnzimmern und um irgendwelche Schreibtische rum, wo tagsüber gearbeitet wurde und vielleicht irgendwo im Stall, ich weiß es nicht. Man hat sich getroffen da, wo man eben gerade war. Vieles war egal. Der Wunsch, etwas zu sein, als Einzelner, als Gemeinde, mit den Großen zu reden, scheinbar gar nicht so wichtig. Anderes, was uns ganz undenkbar scheint, ist passiert. Menschen haben Äcker und Habe verkauft, als sie gesehen haben, jemand braucht Hilfe. Ich habe mich gefragt, was müsste eigentlich passieren, dass ich mein Konto leer räume und das, was ich dann da finde, gerne geben kann. Fand ich eine spannende Frage. Darum kann es heute nicht gehen, aber ich fand es interessant. Mag das mitnehmen. Was müsste eigentlich passieren, dass ich so begeistert bin, dass ich auf die Bank gehe und sage, gebt mir das alles, was ihr da habt von mir und ich tue was Sinnvolles damit und tue es sogar gern. Was müsste passieren, dass wir das Haus, das Grundstück, den Wald, den Acker verkaufen und was würden sie machen mit dem Geld? Spannende Frage, heute nicht unser Thema. Ich frage mich, war es jetzt nur ein Traum, so wie von schönen Urlaubsfotos anderer Leute, dass wir halt sagen, naja, das gibt's irgendwie, schön, wenn es anderen so gut geht, bei uns ist es ganz anders. Manchmal, glaube ich, kann man ganz schön traurig werden, wenn man eigene Urlaubsfotos aus vergangener Zeit oder schlimmer noch die von anderen Leuten anschaut und merkt, mein Leben ist so anders. Mein Arbeitsalltag, das, was ich zu tun habe, passt gar nicht zu diesen schönen Urlaubsfotos und ich lege es daneben und ich merke, mein Leben fühlt sich so grau an. Und zu allem, womit ich den ganzen Tag kämpfen muss, kommt dann noch das Gefühl, irgendwie am falschen Ort zu sein, weil da scheint es ja schön zu sein und ich bin hier. Was habe ich falsch gemacht? Vielleicht kennen Sie es auch. Wieder gucke ich in den Text und wieder sehe ich eine doppelte Entlastung, ein doppeltes Versprechen, eine doppelte Verheißung, die Lukas, der es aufschreibt, uns da mitgibt. Gott tat hinzu, so haben wir es gelesen. Ich glaube, wir können wenig anders machen, als dann auch Gott unser Leben hinhalten und sagen, tu du in unserem Leben das hinzu, was es braucht. Tu du in unserer Gemeinde das hinzu, was es braucht. Und Herr, wir brauchen dich. Sieh unsere Situation an, wir brauchen dich. Das ist die eine Entlastung und Zusage. Die zweite Entlastung und Zusage ist, glaube ich, die. All diese Dinge, die die Menschen tun, dieser Herzschlag der Gemeinde Gottes, Zeit miteinander verbringen, auf Gottes Wort hören, beten, Abendmahl, sind Dinge, die Jesus seiner Gemeinde auch heute noch in die Hand gibt und sagt, geht damit um, kommt zusammen, verbringt Zeit miteinander. Schön, dass wir nachher Kaffee trinken gemeinsam. Also Sie, ich muss leider wahrscheinlich nach einem halben Kaffee weg. Verbringt Zeit miteinander, betet, feiert Abendmahl, lasst euch das zusagen. Gott vergibt euch im Namen Jesu. Ihr könnt neu anfangen. All das gibt Gott seiner Gemeinde damals und auch heute in die Hand. Und dann bleibt manche Frage und manches, Jesus, dein Wille geschehe. Aber ich glaube, dann sind wir damit gut beraten, das zu tun, was die Christen damals getan haben und wo ihnen Gott begegnet ist. Und dann schaue ich mir diesen Bericht an und sage, ich will mich anstecken lassen von dem, was ich da sehe. Ich will dem Raum geben, was den ersten Christen wichtig war. Dem, was von Jesus gelehrt wurde, der Gemeinschaft miteinander, dem gemeinsamen Essen und dem Abendmahl und dem Beten. Gott fügte hinzu. Das steht am Anfang vom Text und am Ende heißt es nochmal, Gott tat. Ebenso wie, dass die Gemeinde wächst, Gottes Sache ist, ist auch mein Leben Gottes Sache. Ganz gewiss, es gibt dann keine Ausrede für mangelnden Ernst oder falsche Prioritäten, aber es rückt meine Perspektive zurecht. Gott, es ist deine Gemeinde. Und wo ich an Jesus glaube, kann ich auch sagen, Jesus, es ist dein Leben, du bist dir verantwortlich, du musst es gut machen. Es ist deins. Gott, du wirst für mich und für deine Gemeinde sorgen. Und es macht mich dann mutig, Dinge anzupacken und auszuprobieren. Und es macht mich gelassen, weil das Wohlergehen der Gemeinde und auch das Wohlergehen in meinem eigenen Leben keine Frage von meiner Kraft und keine Frage von meinen Ideen ist. Und nicht am Ende, da wo meine Kraft aufhört. Wir sind an das gewiesen, was damals der Herzschlag der Gemeinde war. Und Gott gibt uns genau diese Dinge auch heute in die Hand. Ich habe gesagt, Apostelgeschichte lesen ist so ein bisschen wie Fotoalbum Gottes gucken. Ich bin mir sicher, hier ist gut sein. Da will ich auch mal hin. Ich will mich anstecken lassen und Sie vielleicht auch. Vielleicht sehen wir uns dann irgendwo, wo Menschen gemeinsam bei den Aposteln in die Schule gehen. Vielleicht treffen wir uns beim gemeinsamen Essen, beim Kirchcafé, beim Abendmahl und da, wo Christen gemeinsam beten. Gib's Gott, dass er selber weiter Fotos von seiner blühenden Gemeinde macht und wir und andere durchs Album blättern und sagen, unsagbar schön da, das will ich auch. Gib's Gott, dass Sie und ich auf vielen dieser Fotos zu sehen sind und viele andere auch noch. Das wünsche ich mir. Das würde mich freuen, Gott am Handeln zu sehen und irgendwann durch die Bilder zu blättern und zu sagen, ja, da waren wir miteinander unterwegs und da hat Gott Großes getan. Er hat es gemacht. Halleluja. Amen. Gott, wir stehen vor dir mit unseren Fragen, mit dem Grau, dass wir teilweise sehen mit Blick aufs eigene Leben und wir schauen uns diese großen Bilder an und wünschen uns, was davon zu sehen, dass du wirkst, auch wenn manchmal das Fragezeichen größer ist. Herr, mach uns wichtig, was dir wichtig ist und was damals einen Unterschied gemacht hat. Die Lehre deiner Jünger, die Gemeinschaft, das Abendmahl und das Gebet. Herr, steck uns an mit der Begeisterung, denn darum geht's wohl. Nicht um To-Do-Listen, sondern darum, dass du Großes tust. Während wir beieinander sitzen und Kaffee trinken, während wir um deine Bibel sitzen, werden wir Brot und Wein untereinander austeilen. Danke, dass du hier bist. Amen. Das Monatslied im Roten Liederbuch bei 927 atmet auch dieses Staunen über Gott und darüber, was seine Liebe tut. Wir singen das Lied als Lob Gottes, als Bitte, vielleicht auch als Klage darüber, dass unser Leben manchmal so anders aussieht. 927. Lasst uns beten. Guter Gott, wir staunen über deine Größe und über die Gemeinde, die du baust. Bitte nimm uns mit auf deine Wege mit deiner Gemeinde. Weltweit in deiner Christenheit und auch hier bei uns. Bitte mach deine Gemeinde zu einem Ort, an dem wir auf dich hören und uns ehrlich begegnen. Mach sie zu einem Ort, an dem wir Vergebung und Gemeinschaft feiern. Und mach diese Kirche zu einem Ort des Gebets. Herr, bitte misch dich ein in unser Leben gegen alle Widerstände und Ablenkungen und präge uns und die Beziehungen, in denen wir leben, im Beruf, in der Familie, hier im Ort. Bitte zeig uns unseren Platz beim Einsatz für Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Und lass es nicht zu, dass wir uns zu gemütlich einrichten. Jesus, Tausende sind auf der Flucht vor Krieg und Bürgerkrieg. Bitte nimm dich ihres Elends an. Bitte lenke du die Entscheidungen in Politik und Wirtschaft. Gott, diese Welt gehört dir, unser Leben auch. Bitte sorg für uns. Herr, wir brauchen deine Weisheit für unser Miteinander und bitten dich, erhalte deine Gemeinde weltweit und stehe unseren verfolgten Geschwistern in ihrer Not bei. Herr, wir bitten dich für die Kranken und Alten unter uns, bitte tröste, wo die Kräfte nachlassen und wo das Leben mühsam wird. Lass uns auch dort sein. Halte die Trauernden, den Sterbenden, gib Heil und Frieden bei dir. Bitte mach dich deiner Welt bekannt und schaffe dir Raum, dass dein Reich kommt und dass du Menschen hinzutust, die gerettet werden. Herr, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit und beten, wie du es uns lehrst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nochmal von Gottes Liebe, die stark genug ist, um uns nach Hause zu bringen. Gottes Liebe liebt uns nach Hause. Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre. 610, wir singen die Strophen 1 bis 3. paar Informationen gibt es noch weiterzugeben. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, wie viel auf dem Haslachhof zusammengekommen ist. Wer das wissen will, fragt Regina Kugler. Trotzdem herzlichen Dank für alles, was Sie da gegeben haben. Prima. Pfarrer Kuttler und auch ich sind ab morgen und bis Donnerstagnachmittag auf Pfarrkonvent, also nicht hier. Kasualvertretung hat Pfarrer Müller aus Hopfau-Dürren-Mettstetten. Die Oase, also der Frauenkreis, lädt herzlich ein zur Fahrt zum Rosenweg nach Freudenstadt. Donnerstagabend treffen sich alle, die mitwollen, um 19 Uhr am Gemeindehaus. Wir fahren, also Sie fahren, leider war ich nicht in der Oase, mit Privat-PKWs. 19.30 Uhr gibt es dann eine Führung dort im Rosenweg an 1000 Strauchrosen vorbei, so circa 2 Kilometer lang. Der Abschluss wird dann auf dem Marktplatz sein. Freitagabend, wir haben es von der Gemeinschaft gehabt. Wir sagen herzlich Danke für alles, was Sie ehrenamtlich, hauptamtlich und insgesamt einbringen hier in die Gemeinde. Freitag um 18 Uhr sind alle Ehren- und sonst Amtlichen eingeladen zum Mitarbeiterfest im Gemeindehaus. Wie gesagt, wir wollen Danke sagen. Es ist nicht selbstverständlich, dass so viele Menschen sich hier engagieren. Danke jetzt schon. Danke dort mit einem Fest. Kommenden Sonntag ist um 9:15 Gottesdienst mit Prädikant Reuf. Und die Kinderkirchen der Gesamtkirchengemeinde machen auch am nächsten Sonntag einen Ausflug zum Bibelweg nach Tumlingen. Wer mit will, trifft sich um 13:30 hier am Gemeindehaus. Ellen Schopf wird dort beim Bibelweg Führungen machen. Danach gibt's Picknick mit Kaffee und Kuchen. Wenn es regnet, gibt's keinen Bibelrundweg, trotzdem Kaffee und Kuchen, dann hier im Gemeindehaus. Soweit die organisatorischen Sachen. Wir stehen auf und bitten um Gottes Frieden für unsere Woche mit der Strophe aus 421. Geht in diesen Tag und in die kommende Woche mit dem Segen Gottes, bei dem unser Leben und unsere Gemeinde und unsere Fragen gut aufgehoben sind. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.